Hallo und herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Mein Name ist Birgit Hüniger und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Mit dabei ist Christoph. Hallo Christoph.
Hallo Birgit, schön, dass du da bist.
Heute geht es rund ums Thema Rentenpunkt.
Yes.
Das heißt, genau, wir haben ja vor allen Dingen Ende vergangenen Jahres ja viele Anfragen gehabt zu dem Thema, wie viel, was kostet ein Rentenpunkt, lohnt es sich jetzt noch einzuzahlen, weil es wird doch ab diesem Jahr sehr viel teurer, so einen Rentenpunkt zu kaufen. Bietet das ja mehr Vorteile jetzt? Und genau, daraufhin hat Dominik einen Artikel geschrieben zum Thema Rentenpunkte. Und da werden wir drüber reden.
Ja, so. Die Frage stellt sich natürlich im ersten Moment, was ist überhaupt ein ominöser Rentenpunkt? Es geht um die Deutsche Rentenversicherung Bund. Also das, wo ich als Angestellter in der Regel schon mal pflichtversichert bin und wo von meinem Gehalt direkt 18,6% einbehalten werden, wobei die 18,6% Beitragssatz sich auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer paritätisch aufteilen. Das heißt, jeder darf seinen gerechten Anteil bezahlen. So wurde das zumindest definiert als gerechter Anteil. Und dann zahle ich dort ein und kriege idealerweise Rentenpunkte. So, die Frage ist im ersten Schritt, wie viele Rentenpunkte bekomme ich? Wie berechnet sich das? Und im zweiten Schritt, wie viel ist so ein Rentenpunkt wert? Also wie viel mehr Rente bekomme ich, wenn ich so einen Rentenpunkt gesammelt habe? So. Was ist ein Rentenpunkt?
Ja, wie du gesagt hast, eine Rechengröße. Genau einen Rentenpunkt erhalte ich, wenn ich so viel verdiene wie das Durchschnittsgehalt in Deutschland.
Ja, das ist für 2025, glaube ich, schon prognostiziert für so um die 50.000 Euro. Mhm. Um im Jahr 2024, wir gehen jetzt mal zurück, wo noch nicht so viele Prognosewerte sind, um dort einen Rentenpunkt zu kaufen, brauchte ich 8.436 Euro an Beitragszahlungen im Westen und gute 100 Euro weniger im Osten. Also es ist sehr, sehr ähnlich mittlerweile. Das war ja auch ein historisches Jahr, wo zum ersten Mal ein Rentenpunkt Ost wie West gleich viel wert war. Nämlich 39,32 Euro, wenn ich richtig informiert bin. 39,32 Euro ein Rentenpunkt, sowohl im Osten als auch im Westen. Und seitdem herrscht Gleichberechtigung, was das angeht.
Genau. Das heißt, auch bei dem Durchschnittsgehalt, das wird jetzt überall einheitlich sein, sodass es dann auch keine, ja, dass quasi alle Rentenwerte bundesweit auch geltend.
Interessant ist tatsächlich auch die Entwicklung der Kosten eines Rentenpunktes. Wir hatten im Jahr 2010 in Westdeutschland noch 6.368 Euro, die man in die Hand nehmen musste, um einen Rentenpunkt zu erhaschen. Und im Osten war es im selben Jahr nur 5.431 Euro, also ungefähr 900 Euro weniger, die man in die Hand nehmen musste, um einen Rentenpunkt zu bekommen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass ein Rentenpunkt im Osten ganz lange weniger wert war. Das heißt, man hat weniger ausgeben müssen, um so einen Rentenpunkt zu sammeln, aber dafür auch weniger Rente bekommen. Jetzt hat sich das Ganze angeglichen, sodass sowohl Ost und West für einen Rentenpunkt, wie gesagt, dieselbe Rente bekommen. So. Dafür darf man jetzt auch ziemlich ähnlich viel bezahlen für einen Rentenpunkt. Also wir haben jetzt für Gesamtdeutschland da sehr, sehr einheitliche Regelungen. Um einen Rentenpunkt zu erreichen, muss ich das Durchschnittsentgelt verdienen und das Ganze mal den Beitragssatz multiplizieren bei 18,6%. Rechne ich zum Beispiel, wenn das Durchschnittsentgelt zum Beispiel bei 45.358 Euro liegt, wie es im Jahr 2024 der Fall war, dann multipliziere ich das Ganze mit 0,186, nämlich 18,6%, und komme auf 8.436 Euro. Wenn ich das verdient habe und dann logischerweise die 8.436 Euro für mich in die Rentenkasse abgeführt wurden, habe ich ziemlich genau einen Rentenpunkt erhalten. Und damit Anspruch zusätzlich auf eine monatliche Rente stand heute von 39,32 Euro. So. Bleibt der Wert konstant?
Der wird auch jedes Jahr angepasst. Das heißt, einmal im Jahr werden die Rentenleistungen angepasst, die orientieren sich ja immer an die Lohnentwicklung, werden nicht unbedingt in der gleichen Höhe nach oben geschraubt, aber meistens so Mitte des Jahres wissen wir dann, wie der Rentenpunkt oder welchen Wert der einen Rentenpunkt zukünftig haben wird.
Ja, genau. Und das wird einfach statistisch erhoben und ausgerechnet, wie hoch das Durchschnittsentgelt war, wie die Entwicklung ist. Und wenn man sieht, das steigt, dann steigt auch die Rente. Wichtig ist, und das seht ihr auf jeder Renteninformation, die ihr bekommt, da steht unten so ein kleiner Text drauf, da die Renten im Vergleich zu den Löhnen künftig geringer steigen werden. Nicht könnten, sondern werden steht da drin. Das bedeutet, es ist völlig klar, dass die Renten langsamer steigen werden als die Löhne. Deswegen ist es immer wichtiger, private Vorsorge zu leisten. Wichtig ist, Rente heißt nicht automatisch Rentenversicherung. Jede Form von Vermögensaufbau ist letztlich eine Altersvorsorge und kann als solche genutzt werden. Und da ist natürlich spannend, wenn wir zum Beispiel so eine Anfrage bekommen, lohnt es sich, einen Rentenpunkt zu kaufen, verschiedene Optionen miteinander zu vergleichen.
Genau, man kann auch die sämtliche Daten, die wir hier besprechen, oder nicht alle, aber viele, auf Seite 2 der gesetzlichen Renteninformationen nachlesen. Das heißt, wen es interessiert, wie viele Punkte er schon gesammelt hat, der kann einfach auf die Seite 2 in der Info blättern und dann wird meistens schon, gibt es die aufaddierte Summe. Da steht dann drin, wie viele Rentenpunkte bereits eingezahlt wurden und da steht auch im Text, wie viel Wert so ein Rentenpunkt hat.
Genau, und man kann sich auch mal so eine Auskunft holen, wo dann ja mitgeteilt wird, wie der Rentenverlauf war und wenn man da ungeklärte Zeiten findet, wo man sagt, da hätte ich doch eigentlich Anspruch auf Punkte gehabt, dann kann man das nachreichen, nachtragen lassen und sich den Rentenanspruch, den man eigentlich hat, sichern. Spannend ist zum Beispiel auch, wenn man guckt, wir haben ja gesagt, die Rente wird weniger stark steigen als die Löhne, das heißt aber nicht, dass die Rente unbedingt weniger stark steigen muss als die Inflation. Wenn die Löhne sich besser entwickeln als die Inflationsrate, dann kann sich auch die Rente besser entwickeln als die Inflation. Aber aufgrund des demografischen Wandels ist es halt relativ wahrscheinlich, dass die Rentenentwicklung vielleicht in Zukunft nicht mehr ganz so rasant vonstatten geht wie in den letzten 10 Jahren schon fast. Wenn man guckt, 2015 war so ein Rentenpunkt noch 29,21 Euro wert, 2024 waren es schon 39,32 Euro. Also da ging es ziemlich steil nach oben. Wir haben jetzt aber auch eine Phase gehabt, wo mal die Inflation ein bisschen angezogen hat. Allerdings hatten wir davor eben auch viele Jahre mit Inflationsraten zwischen 1 und 2%. Das gehört auch zur Wahrheit dazu, wenn man jetzt mal 2 Jahre eine höhere Inflationsrate hatte. Und wenn wir uns angucken, ob es sich lohnt, so einen Rentenpunkt zu kaufen, dann ziehen wir dann Vergleiche zum Beispiel mit, wie wäre es denn alternativ, eine Rürup-Rente abzuschließen oder zum Beispiel eine Depotanlage, also eine einfache Kapitalmarktanlage zu machen. Und dann kann man eben gucken, ja, so viel muss ich einzahlen, um so viel Rente zu bekommen. Die Werte sind ja alle öffentlich einsehbar. Und dann ist die Unbekannte aber immer in diesen Vergleichen die Annahmen für die Zukunft zu treffen. Das heißt, wir wissen eben nicht, wie die Rente sich in den nächsten Jahren entwickeln wird. Wir wissen nicht, wie sich die Kapitalmärkte entwickeln. Wir wissen nicht, wie ein Versicherer haushaltet, so, wenn wir dem Geld in die Hand geben. Wobei es beim Versicherer schon relativ kalkulierbar ist, was so diese Rentenfaktoren angeht, weil wenn ich jetzt zum Beispiel eine Rürup-Rente abschließe und dann sicher und klar ist von Anfang an, dass ich mein Kapital, das in so einem Vertrag drin liegt, verrenten muss, weil ich keine andere Option habe. Eine Rürup-Rente ist ja analog angelegt zur gesetzlichen Rente, was so die rechtlichen Rahmenbedingungen angeht. Bei einer gesetzlichen Rente wird ja auch keiner auf die Idee kommen und eine Einmalzahlung anfordern. Genauso geht es in der Rürup-Rente auch nicht. Und da ist eben ganz interessant immer auch, welche Renten die Versicherer versprechen für die Zukunft. Und häufig sieht man eben, dass das bei den Rürup-Renten dann der Kasus Knaxus ist, wo die versprochenen Rentenfaktoren einfach oftmals niedrig sind und dazu führen, dass andere Anlageformen häufig die interessantere Alternative sind. Tatsächlich ist es auch so, bei der gesetzlichen Rente, das ist ein Pflichtsystem und das ist ein großer Vorteil im Vergleich zu den freiwilligen Systemen bei privaten Versicherern. Liegt einfach daran, dass in dem Pflichtsystem, wenn es mir jetzt nicht so gut geht mit zum Beispiel Mitte 40 und ich weiß, ob ich jetzt 70 werde, eher unwahrscheinlich, aber wenn ich noch arbeiten gehe, dann zahle ich trotzdem in die gesetzliche Rente ein. So, also zumindest, wenn ich angestellt bin. Und dann zahle ich eben in ein Rentensystem ein, obwohl ich weiß, dass meine Lebenserwartung eigentlich relativ niedrig ist. In einem freiwilligen System würde ich das nie machen. Warum? Wenn ich weiß, dass meine Lebenserwartung niedrig ist, zahle ich nicht, also dann betreibe ich nicht im großen Maße Rentenvorsorge, so, sondern gebe das Geld, was ich verdiene, aus, weil ich lebe ja heute und wahrscheinlich übermorgen ist halt die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ich da bin. Das bedeutet, Pflichtsysteme haben immer den Vorteil der Risikodurchmischung. Dort zahlen eben alle ein, egal ob lange oder kurze Lebenserwartung. Und bei privaten Versicherern ist es so, dass sich im Versichertenkollektiv vor allem Menschen tummeln, die von sich aus denken, dass sie ein langes Leben haben. So. Und das bedeutet im Schnitt, wenn der Versicherer dasselbe Geld oder die gleiche Summe zur Verfügung hat wie ein Pflichtsystem wie die deutsche Rentenversicherung, dass der private Versicherer niedriger Renten auszahlen muss. Mhm. So. Weil die Privatversicherten, die sich so freiwillig versichern, im Schnitt länger leben werden. Und dann kann ich logischerweise weniger Rente auszahlen. Und das ist für Pflichtsysteme ein großer Vorteil. Klar ist aber auch, dass die deutsche Rentenversicherung vor riesigen Herausforderungen steht, was die Demografie angeht.
Ja, und das nicht erst seit heute.
Ja. So, spannend ist, dass das alles ganz, ganz transparent gemacht wird. Wir werden euch mal in den Shownotes vom Podcast einen Link mit hinterlegen, wo die ganzen Rechengrößen der deutschen Rentenversicherung drauf sind. Kann man auch über Google erreichen. Wir haben im Vorfeld einmal geguckt, weiß gar nicht mehr, was wir genau gesucht haben. Ich glaube, wie wird sich das Rentenniveau entwickeln? Und da gibt es so einen FHQ-Bereich. Und da sind dann auch diese ganzen Rechengrößen und Prognosen dann verlinkt. Und dort kann man sich zum Beispiel anschauen, Hochrechnungen für Rentenniveauentwicklung, für Beitragszahler etc. Und tatsächlich ist interessanterweise für die nächsten Jahre noch relativ konstant. So. Interessanterweise sind die Prognosen aber nur so bis 2028 und hören dann langsam auf. Ich meine, viel weiter in die Zukunft, dann wird auch immer größere Unsicherheitsfaktoren drin sein. Tatsächlich ist 2030 aber auch so ein Stichpunktjahr, wo dann meine Eltern dann wirklich final in Rente sein werden. Und meine Eltern sind gerade dieser Peak in dieser Bevölkerungspyramide, wo wirklich die größten Babyboomer, ja, Anzahl an Menschen da sind, die dann geschlossen quasi die Arbeit verweigern und in die Rente gehen. Ja. Ist jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt. Und wenn ich mit meiner Mama rede, ist auch völlig klar, ich kann nicht bis 70 das machen, was sie jetzt macht. Hat schon auch mit ihren Händen Probleme und die braucht sie zum Arbeiten. Und irgendwann ist dann halt einfach Feierabend. Und ich tatsächlich als Sohn würde mich auch freuen, wenn meine Mama jetzt schon vielleicht ein bisschen weniger arbeiten würde und wir dann in der Kinderbetreuung ein bisschen mehr Unterstützung hätten. Also Mama, wenn du zuhörst, ich glaube, du machst nicht, aber dann gerne auf die 4-Tage-Woche irgendwann mal runtergehen.
Genau, damit dann der Anteil der Care-Arbeit hochgeht.
Genau, und dafür gehen dann die Renteneinzahlungen runter und es wird noch instabiler, das ganze System. Gibt auch quasi eine Nachhaltigkeitsrücklage in der gesetzlichen Rente. Die beträgt, glaube ich, aktuell so 1,5 Monatsausgaben. Das heißt, ein bisschen Geld ist auf dem Konto drauf. Und ich glaube, ich habe die Tabelle nicht mehr ganz im Kopf, 2027 bis 2028 war dieser Knick drin, wo der dann von 1,5 oder 1,3 auf 0,8 irgendwas runterknickt. Und da wird es interessant, so ab dem Jahr 2029, 30, wie sich dann wirklich die Rente entwickelt, weil dann eben dieser große Umbruch wirklich spürbar wird, dass wir weniger Beitragszahler haben und mehr Rentner.
Ja.
Und deswegen ist ja jetzt nicht umsonst diese ganzen Rentenreformen, die jetzt besprochen wurde, bevor die Regierung umgefallen ist, haben am Jahr 2030 dann so ungefähr angesetzt. So, weil das der Punkt ist, an dem es spannend wird.
Ja.
Spannend in der Form, wie wird sich das Rentenniveau dann tatsächlich entwickeln? Wie schafft man es, dass alle Rentner genug zum Leben haben? Und wie schafft man es gleichzeitig, dass die Beitragszahler auch noch einen fairen Beitrag leisten? Ja, das ist offen und hätte ehrlich gesagt aus meiner Sicht schon viel, 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 viel früher angegangen werden müssen. Eine Aktienrente 5 Tage vor Toreschluss einzuführen, ist vielleicht ein bisschen spät. Aber besser spät als nie.
Genau, ist ja auch mal die Frage, was Sie unter Aktienrente verstehen. Ob das dann so ein Modell wie in Schweden sein soll oder individuell ein Ersatz für die Riester-Rente. Da muss man dann auch nochmal ganz genau hingucken.
Ja, gibt ja auch immer nochmal, ne? Also wenn man jetzt Schweden oder so anschaut, die haben ja wirklich, die nehmen ihre Einnahmen aus Öl, Gas etc.
Das waren die Norweger.
Die Norweger. Das sieht man, dass du recherchiert hast, genau. Die Schweden haben es ein bisschen anders gemacht, ne?
Da zahlt jeder Beiträge in die Aktienrente.
Ja. Also die zahlen Beiträge. Das wäre eher ein Modell für uns tatsächlich als das der Norweger, weil bei uns die großen Ölquellen fehlen, aus denen wir unsere Rente bezahlen können. Putin macht es noch anders, der nimmt seinen Wohlfahrtsfonds und baut davon Bomben. Super. Da sieht man dann auch wieder, wo staatliche Fonds hinführen können. Da hoffen wir mal, dass das die Norweger ein bisschen anders machen und die Schweden. So, und wir hoffen auch, dass wir das mit unseren Wohltätigkeitsfonds anders machen. Genau. Das ist natürlich auch immer die Kritik, ne, die dann geübt wird, zum Beispiel von Seiten FDP etc. pp., dass wenn man staatliche Töpfe immer größer macht, dass dann irgendwann vielleicht mal Phasen kommen, wo Begehrlichkeiten entstehen, wo quasi die Kasse knapp ist und dann geguckt wird, wo haben wir denn noch Geld liegen und dann das vorzeitig zweckentfremdet wird. Natürlich immer so eine kleine Gefahr, wenn der Staat irgendwo einen großen Topf hat. Ja, und wenn der Honigtopf zu groß wird und der Hunger zu groß, dass man da mal seine Bärentatze reinmacht. Ja, da braucht es sinnvolle Regelungen, dass sowas verhindert wird. Genau. Wichtig wäre, dass irgendwann Reformen kommen, und zwar eher gestern als heute. Das ist dann auch die Frage, die uns bringt zu, lohnt es sich denn überhaupt, Rentenpunkte zu kaufen? So. Was denkst du?
Ich würde mal so pauschal sagen, es kommt drauf an. Aber es ist natürlich schwer, in so einem System verlässliche Prognosen anzustellen. Sowas wie eine verlässliche Prognose gibt es sowieso nicht. Aber wirklich, gerade wenn wir wissen, dass wir vor solchen Umbrüchen stehen, für sich individuell zu entscheiden, bin ich jetzt in einem Casino und setze irgendwie auf den einarmigen Banditen, oder ist das jetzt hier ein System, auf das ich mich verlassen kann und ich weiß, wenn ich jetzt einzahle, dann werde ich auch entsprechend was rausbekommen.
Ja, interessant ist natürlich, wenn man sich dann vor Augen führt, wie die verschiedenen Systeme funktionieren. Das heißt, wenn ich jetzt einfach selber Geld in die Hand nehme und das selber anlege, dann bin ich immer in irgendeiner Form einem Kapitalmarkt tätig. So. Sei es Aktien, sei es Anleihen, sei es Kryptowährungen, sei es Rohstoffe, sei es sonst irgendwas. So. Und die gesetzliche Rente oder die deutsche Rentenversicherung Bund ist dann immer eine Möglichkeit, aus diesem Kapitalmarktsystem auszubrechen und ein etwas anderes System noch nebenbei aufzubauen, nämlich ein Umlageverfahren. Umlageverfahren bedeutet, dass jetzige Beitragszahler für die Rentenempfänger aufkommen. Das heißt nicht, dass ich absolut krisensicher bin, aber es heißt schon, wenn ich jetzt zum Beispiel mir anschaue, ich hätte jetzt in der Weltfinanzkrise meine komplette Rente am Kapitalmarkt, dann hätte ich während der Weltfinanzkrise deutlichere Rückgänge hinnehmen müssen, als wenn ich jetzt zum Beispiel eine gesetzliche Rente bezogen habe. Die ist nämlich nicht runtergegangen. Langfristig merkt man es natürlich schon, wenn die Wirtschaft einbricht, auch in der gesetzlichen Rente, weil dann werden wahrscheinlich die Beitragszahler weniger, die Löhne gehen runter und dann werden natürlich auch keine Rentensteigerungen etc. mehr kommen. Und dann wird meine Rente Stück für Stück entwertet. So. Aber kurzfristig gegen solche externe Schocks bietet gerade für Rentner die Rente doch eine sehr, sehr große Stabilität. Zumindest hat es das in der Vergangenheit getan. Das Problem ist in aller Munde demografischer Wandel, und wir haben es schon angesprochen, es wird halt immer weniger Beitragszahler geben und immer mehr Leistungsempfänger. Das bedeutet, das ist jetzt auch schon eigentlich schon abgedroschen, die Rente ist zwar sicher, weil es immer Beitragszahler geben wird in dem System, aber die Höhe halt nicht. So. Und das ist halt die große Frage, wie viel muss ich heute einzahlen, um morgen 1 Euro wieder rauszukommen? Und das ist eben für einen längeren Zeitraum, und den habe ich ja meistens, relativ schwer prognostizierbar. Das bedeutet auch für die Frage, lohnt es sich, den Rentenpunkte zu kaufen? Wenn ich das rein finanziell betrachte, würde ich das immer so spät wie möglich im Leben eigentlich entscheiden. Nämlich, wenn die Zeiträume absehbarer werden. Das heißt, es ist was anderes, wenn ich mit 50 oder 55 drüber nachdenke, irgendwie hinzukriegen, dass ich mehr in die Rentenkasse einzahle, als wenn ich das mit 25 mache. Weil die Unsicherheit natürlich für den 25-Jährigen, was die gesetzliche Rente angeht, viel, viel größer ist als für den, der in den nächsten 10 Jahren irgendwie vor dem Renteneintritt steht. So, also die Sicherheit, was so die Rahmendaten angeht, ist umso höher, je näher ich am Rentenbeginn dran bin. Und tatsächlich ist es auch so, dass wenn ich noch länger Zeit habe, wenn ich jetzt wieder den 25-Jährigen nehme, dann spielt natürlich der Kapitalmarkt mit seinen Jahr auf und abs, aber mit der langfristigen, tendenziell höheren Ertragserwartung, als es vielleicht die Deutsche Rentenversicherung Bund hat, seine Stärke aus, weil der Zinseszinseffekt noch viele, viele Jahre seine Kraft entfalten kann. Trotzdem kann es auch für jüngere Menschen sinnvoll sein, Rentenpunkte zu sammeln oder zusätzlich Rentenpunkte zu kaufen, nämlich wenn ich noch irgendwelche Vorversicherungszeiten zusammenkriegen muss. Beispiel, ich habe irgendwann mal vor, eher gesetzliche Rente in Anspruch zu nehmen und merke, aufgrund von langer Ausbildung etc. wird es schwierig, irgendwie 30 oder 35 Jahre zusammenbekommen, um irgendwelche Vorversicherungszeiten zusammenzubekommen für einen eheren Renteneintritt. Und dann kann es sinnvoll sein zu gucken, dass ich für Ausbildungszeiten etc., die noch nicht irgendwie berücksichtigt wurde, weil sie lange gedauert haben, nochmal Beiträge nachzahle. So. Genau, also Vorversicherungszeiten zu erreichen, kann auch ein Grund sein, nochmal Rentenzeiten nachträglich finanziell zu, ja, einfach dafür zu bezahlen, dass man die Vorversicherungszeiten aufstockt, um Lücken in der Rentenbiografie zu schließen. So. Und daneben ist natürlich eine rein mathematische Betrachtung, wenn ich jetzt in der Nähe vom Rentenbeginn bin, dann zu gucken, ob ich noch irgendwie meine laufende Rentenzahlung erhöhen will. Und da kann die deutsche Rentenversicherung sehr, sehr oft eine sinnvolle Alternative zum Beispiel zu einer privaten Rürup-Rente sein, weil wir da ja, wie schon besprochen, das Problem haben, dass es kein Pflichtsystem ist, eine Rürup-Rente, sondern vor allem freiwillig Menschen dort eintreten und dass dann Menschen mit hohen Lebenserwartungen sind und das Versicherten-Kollektiv deswegen im Schnitt länger lebt und dann für das freiwillige System in der Rürup-Rente eben niedrigere Renten ausgezahlt werden können.
Genau. Und ich kann natürlich auch nicht einfach willkürlich Rentenpunkte kaufen. Also ich muss schon mindestens 50 Jahre alt sein und zum geplanten Renteneintritt auch meine mindestens 35 Beitragsjahre voll haben, um einen Rentenpunkt kaufen zu können. Also das mache ich jetzt nicht einfach, wenn ich denke, oh, ich bin jetzt 30 geworden, lass uns mal 3 Rentenpunkte kaufen. Die gönne ich mir dieses Jahr und zahle die ein. Sondern ich muss natürlich bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Und genau, dann schreibe ich ein oder gibt es ein Formular auch dafür bei der gesetzlichen Rentenversicherung.
Ja, das Formular V0210. Antrag auf Auskunft über Höhe der Beitragszahlung zum Ausgleich einer Rentenminderung bei vorzeitiger Inanspruchnahme einer Rente wegen Alters.
Genau, das heißt, eigentlich ist dieses Prinzip mit dem Rentenpunkt kaufen damit verbunden, dass man zum Beispiel vorhat, früher in Rente zu gehen und wissen will, wie viel muss ich zusätzlich in die gesetzliche Rente einzahlen, um ohne Abschläge dann früher in Rente gehen zu können?
Ja, genau. Und dann wird mir die deutsche Rentenversicherung ausrechnen, was muss ich einzahlen, um Rentenabschläge zu vermeiden, wenn ich eher in Ruhestand gehe. Und dann nennen die mir eine Summe. Und dann kann ich die Summe über die nächsten Jahre, am besten über die nächsten Jahre verteilt, weil die Summe ist meistens größer. Und es gibt eine Höchstgrenze, die ich steuerlich geltend machen kann. Also wenn ich in die Rente einzahle, dann kann ich das von der Steuer absetzen. Und damit meine Steuerlast verringern, aber nur bis zu einer gewissen Höchstsumme an Beiträgen pro Jahr. Deswegen macht es meistens Sinn, das über mehrere Jahre zu strecken, um den maximalen Steuereffekt zu erreichen. Natürlich, wenn ich weiß, die Rentenpunkte wären teurer, dann muss man es gegeneinander abwägen.
Ja.
So. Kann aber natürlich auch, wenn ich das Geld strecke, das zwischenzeitlich anlegen, bis ich es einzahle, dann kann ich diese teurer werdenden Rentenpunkte vielleicht wieder ausgleichen. So. Also immer ein bisschen komplizierter die Realität dann, nicht ganz so einfach. Und der Clou jetzt an der Sache ist, dass ich ja dann gar, also dass ich, wenn ich das mache und zusätzlich einzahle, nicht verpflichtet bin, tatsächlich eher in Rente zu gehen. Sondern ich könnte dann statt 63 trotzdem mit 67 in Rente gehen und dann führen die zusätzlichen Beiträge nicht dazu, dass meine Abschläge gemindert werden, sondern einfach, dass meine Rente höher ausfällt. So. Also das verfällt nicht, sondern ich habe dann einfach eine höhere Rente und das nennt man dann gemeinhin mit Rentenpunkte kaufen. So, eigentlich ist es eine kleine Trickserei.
Ja.
So. Also nicht im Sinne des Erfinders, wenn man so möchte. Kann aber auch früher im Leben schon zusätzlich Geld in die Hand nehmen, um Rentenpunkte zu kaufen, nämlich wenn ich irgendwelche Ausbildungszeiten auffüllen möchte. So. Das wäre dann ein Weg, um vor der Erreichung, ich glaube, des 50. Lebensjahr war es, ne? Ja, zusätzlich einzahlen zu können. Aber wie gesagt, da sollte man genau überlegen, ob sich das lohnt. Gerade in jüngeren Jahren eben ist noch sehr, sehr lange Zeit, da kann politisch viel passieren. Und in den jungen Jahren spielt halt der Zinseszinseffekt von den Kapitalmärkten eigentlich noch seine Stärke aus. Das spielt dann hin zum Ruhestand immer noch eine große Rolle, aber eine kleinere Rolle als in jungen Jahren. So. Genau, ansonsten zusammengefasst, ja, ein Rentenpunkt ist eine Rechengröße. Ich kann im Jahr maximal 2 Rentenpunkte sammeln. Wenn ich Durchschnittsentgelt verdiene und dafür Beiträge zahle, dann kriege ich 1 Rentenpunkt. Wenn ich mehr einzahle, kann ich maximal 2 Rentenpunkte sammeln. Wenn ich weniger einzahle, sammle ich halt weniger als 1 Rentenpunkt. Ein Rentenpunkt aktuell so 39,32 Euro wert für das Jahr 2024. Die Zahlen irgendwann im Jahr 2025 wird ein neuer Wert veröffentlicht. Und ja, neben dem Rentenpunkt spielt natürlich für die Rentenhöhe dann noch eine Rolle, mit welchem Alter steige ich in die gesetzliche Rente ein, wenn ich zum offiziellen Rentenbeginn einsteige, dann kriege ich ganz normal meine Rente. Wenn ich früher gehe, kriege ich Abschläge. Wenn ich später gehe, kriege ich Zuschläge. Genau. Ansonsten Alternative zum Rentenpunkt einkaufen ist zum Beispiel eine Immobilie zur Vermietung kaufen, ein Depot anzulegen oder eine Rürup-Rente abzuschließen. Dann kann man die Optionen nebeneinander legen, für sich bewerten und dann entscheiden, was man machen möchte. Ansonsten die deutsche Rentenversicherung eine schöne Option, um das eigene Vermögen zu diversifizieren, weil es kein Kapitalmarktsystem ist, sondern ein umlagefinanziertes System. Wie hoch das eigene Vertrauen in die verschiedenen Systeme ist, muss jeder für sich selbst bewerten. Oder eben kompetenten Rat zu Hilfe nehmen. Gerne auch uns.
Genau.
So, habe ich noch was vergessen oder Zusammenfassung?
Ich glaube, das waren so die wichtigsten Punkte, über die man sich mal Gedanken machen sollte.
Alles klar. Dann haben wir's. Sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es war nicht zu sperrig heute.
Genau. Ja, sehr mathematisches Thema auch.
Ja. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.